SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Arne Wichern an diesem Donnerstag. Die Vereinten Nationen seien machtlos. Das ist der Vorwurf des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats sagte er, wenn es um die Verteidigung der souveränen Grenzen der Nationen gehe, setze die Menschheit ihre Hoffnungen nicht mehr auf die Vereinten Nationen. Murat Bayraktar berichtet.
574 Tage des Schmerzes und der Verluste seien vergangen, seitdem Russland in die Ukraine einmarschiert sei. Das habe die UN nicht verhindern können. Selenskyj kritisierte das Vetorecht Russlands. Solche Vetos müssten durch die UN-Generalversammlung überwinden werden können. Der Ukrainer forderte, mehr Mitglieder in den Sicherheitsrat aufzunehmen, darunter auch Deutschland. Deutschland ist zu einem der wichtigsten globalen Garanten für den Frieden und Sicherheit geworden, so Selenskyj wörtlich. Rund eine Stunde später, nachdem der ukrainische Präsident die Sitzung verließ, betrat der russische Außenminister Lavrov doch den Saal. Es folgte seine Rede, in der er die Vorwürfe gegen sein Land zurückwies und den Westen für die Konflikte in der Welt verantwortlich machte.
Als erstes NATO-Land will Polen möglicherweise seine Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Äußerungen von Ministerpräsident Morawiecki am Abend in Warschau könnten darauf hindeuten. Beobachter vermuten, dieser Schritt könnte eine Folge der Äußerungen des ukrainischen Präsidenten bei den Vereinten Nationen sein. Andreas Hein.
Zur Begründung erklärte der konservative Politiker, sein Land wolle sich selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten. Ziel sei es, dass die polnische Armee eine der stärksten Landarmeen Europas werde. Die Ankündigung erfolgt wenige Stunden, nachdem Polen den ukrainischen Botschafter einbestellt hat. Hintergrund ist der Streit über ukrainische Getreideexporte. Am vergangenen Freitag hatte die EU-Kommission die umstrittenen Handelseinschränkungen für beendet erklärt. Polen, Ungarn und die Slowakei hatten aber umgehend angekündigt, sich nicht daran zu halten. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte daraufhin gestern bei der UNO-Vollversammlung, einige Länder täuschten Solidarität nur vor und unterstützten indirekt Russland.
Der aserbaidschanische Präsident Aliyev hat nach den heftigen Angriffen seiner Armee auf das von Armeniern bewohnte Gebiet Bergkarabach den Sieg erklärt. Mit dem eintägigen Militäreinsatz habe Aserbaidschan seine Herrschaft über das Gebiet im Südkaukasus wiederhergestellt, sagte er am Abend in einer Fernsehansprache in Baku. Er sprach von einer Antiterroroperation, die erfolgreich beendet worden sei. Der UN-Sicherheitsrat hat eine Dringlichkeitssitzung zum Thema Bergkarabach angekündigt. In Deutschland will die Opposition, dass die Migration durch eine jährliche Obergrenze gesteuert wird. Das hat Bundesinnenministerin Faeser abgelehnt. Im ZDF-Heute-Journal sagte die SPD-Politikerin zum Vorschlag von CSU-Chef Söder, die Idee stehe mit der bevorstehenden Landtagswahl in Bayern in Verbindung. Ihrer Ansicht nach komme es auf etwas anderes an.
Auf der einen Seite ist es wichtig, was ich erreichen konnte in Europa, nämlich mit einer Einigung über ein gemeinsames Asylsystem. Auf der anderen Seite habe ich die Grenzen zu Tschechien, Polen, jetzt nochmal mit sehr viel Bundespolizei verstärkt. Wir machen Schleierfahndung, um an den Grenzen irreguläre Migration auch zu verhindern. Und eins ist klar, wir brauchen eine bessere solidarische Verteilung innerhalb Europas.
Die Kommunen in Baden-Württemberg warnen vor einer Überlastung der Verwaltung durch die hohen Flüchtlingszahlen. Der Chef des Gemeindetages Jäger fordert im Gespräch mit dem SWR, dass der Bund den Zustrom begrenzen müsse. Christian Susanka berichtet.
Dies drücke sich auch in Anfeindungen gegen Verantwortliche in der Verwaltung aus. Die Befürchtung des Gemeindetagspräsidenten, es sei kaum mehr möglich, in einem Konsens neue Flüchtlingsunterbringungen zu realisieren. Dies sei angesichts der weiter zunehmenden Flüchtlingszahlen allerdings dringend notwendig. Das Migrationsministerium in Stuttgart teilte auf Nachfrage des SWR mit, allein im August dieses Jahr habe es 3.941 neue Asylzugänge in Baden-Württemberg gegeben, ein Monatswert, der deutlich über den Vergleichswerten der vergangenen Jahre liegt.
Und wir haben noch etwas Sportliches für Sie. Fußball-Bundesligist Bayern München ist mit einem Sieg in die Champions League gestartet. Die Bayern gewannen gegen Manchester United mit 4:3. Die Einzelheiten von André Siems.
Sané 1:0, Gnabry 2:0. So ging es auch in die Pause rein. Bayern hatte spätestens nach einer halben Stunde alles im Griff. Das 1:2 der Anschlusstreffer für Manchester United durch Højlund in der 49. Minute kam aus dem Nichts. Dann Handelfmeter verwandelt von Harry Kane. Aber Manchester United steckte nicht auf, schnupperte nochmal ran. 2:3 Casemiro und dann ging es schon rein in die Nachspielzeit. Die Bayern nicht mehr ganz so druckvoll, wechselten durch. Das 4:2 durch den eingewechselten Tell, schön unter die Latte geschossen. Aber Casemiro verkürzte noch einmal in der 95. Minute für die Bayern. Sie gewinnen 4:3.
Vorher hatte Union Berlin eine Niederlage kassiert. Der Außenseiter verlor im ersten Spiel in der Königsklasse gegen Real Madrid mit 0:1.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wechseln sich dichte Wolken mit etwas Sonnenschein ab. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 19 Grad in der Eifel und 27 Grad am mittleren Neckar. Nachmittags allerdings trübt es sich ein, dann wird es nass und auch einige Gewitter sind dann möglich.
SWR aktuell Service.
Selbstgemacht schmeckt oft einfach besser und man weiß, was drin ist. Das gilt gerade auch für Marmeladen. In den letzten Tagen des Sommers sind viele Früchte reif, die sich für eine leckere Marmelade eignen. Entweder jetzt aus dem eigenen Garten oder notfalls auch vom Markt. Darüber habe ich mit der Ernährungsberaterin Anna Dandeka gesprochen. Welche Früchte bieten sich denn zu dieser Jahreszeit für eine Marmelade ganz besonders an?
Marmelade wird am besten aus richtig reifen, süßen Früchten gemacht und deswegen bieten sich besonders heimische, saisonale Zutaten an. Jetzt im Herbst werden vor allem Steinfrüchte reif, wie Quitten, Aprikosen, Kirschen und Mirabellen. Die eignen sich wirklich ganz toll für Marmelade. Aber es gibt eventuell auch noch ein paar Beerensorten wie Brombeeren und Heidelbeeren. Und was ganz Besonderes im Herbst ist die Hagebutte für die Marmelade.
Nun stelle ich mir mal vor, ich habe noch nie Marmelade selbst hergestellt. Worauf muss ich denn achten? Was brauche ich da alles?
Als erstes braucht man natürlich das Obst seiner Wahl. Das muss gewaschen, geschnitten, eventuell entkernt oder von Mattstellen befreit werden. Für das eigentliche Kochen gibt man dann das Obst mit Gelierzucker in dem gewünschten Verhältnis in einen Topf und köchelt das Ganze bei mittlerer Hitze unterrührend zu so einem Fruchtmus. Und das Verhältnis des Gelierzuckers richtet sich nach der Obstsorte. Das würde ich einfach googeln. Und das Ganze köchelt man dann nicht zu lange, dieses Fruchtmus, damit noch ein paar Vitamine erhalten bleiben. Und dann kommt der wichtigste Schritt, das Einmachen. Hier gibt es unterschiedliche Techniken. Es gibt sogar Einkochautomaten. Das Prinzip ist aber immer das gleiche. Mit Hitze Keime töten, steril abfüllen und gut verschließen. Und die einfachste Variante, die ich meistens selbst mache, ist mit wirklich stark kochendem Wasser die Marmeladen, Gläser und Deckel auffüllen, kurz einwirken lassen, ausspülen und danach die noch heiße Marmelade mit Trichter einfüllen und sofort verschließen.
Nun fragt sich ja vielleicht der ein oder andere, wenn so eine Marmelade richtig schön süß sein soll, dann muss da ja auch ordentlich Zucker rein. Das klingt ja erstmal dann nicht mehr so gesund. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Wie eben kurz angerissen, gibt es auch unterschiedliche Verhältnisse von Zucker und man kann die ja auch ein bisschen selbst anpassen und einfach etwas weniger nehmen. Das ist das Tolle an selbstgemachten Dingen. Man könnte jetzt zum Beispiel sogar auch eine komplett zuckerfreie Marmelade herstellen, die wirklich nur durch die Früchte süß ist. Damit die Marmelade dann auch geliert, würde ich anstatt dem Gelierzucker etwas Agar-Agar nehmen. Das ist ein pflanzliches Geliermittel und man braucht für 500 Gramm Früchte nur einen Teelöffel und der Rest wird genauso gemacht. Sind die Früchte dann noch etwas zu sauer, könnte man zum Süßen auch Xylit nehmen. Das hat wenig Kalorien und ist gut für die Zähne. Man kann also wirklich richtig viel variieren und hat dann eine Marmelade, von der man ganz genau weiß, was drin ist.
Aber kalorienmäßig ist da trotzdem auch noch tüchtig was drin, oder?
Genau, also es ist natürlich eine große Menge an Frucht, die dann da drin ist und die hat natürlich auch Fruchtzucker, aber man ist einfach diesen weißen Haushaltszucker los.
Sagt die Ernährungsexpertin Anna Dandeka.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag will heute das sogenannte Energieeffizienzgesetz verabschieden. Künftig werden zum Beispiel Unternehmen verpflichtet, Energie einzusparen. Was das Gesetz konkret regeln soll, das weiß Jan Zimmermann aus dem Hauptstadtstudio.
Es geht darum, den Energieverbrauch in Deutschland dauerhaft zu senken. Mit dem neuen Gesetz sollen Unternehmen, Rechenzentren und Behörden zum Energiesparen verpflichtet werden. Das Ziel, bis 2030 soll der Energieverbrauch in Deutschland um mehr als 26% runter im Vergleich zum Jahr 2008. Grundlage für das Gesetz ist eine EU-Richtlinie. Behörden von Bund und Ländern werden laut Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck als Vorbild vorangehen. Für sie wird es künftig konkrete Einsparvorgaben geben. Solche Vorgaben sind aber nicht für einzelne Industriebetriebe, Haushalte oder Gebäude vorgesehen. Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch müssen jedoch ihre Einsparmaßnahmen in konkreten Plänen erfassen und veröffentlichen. Die Betriebe sollen zudem Abwärme aus Produktionsprozessen vermeiden oder diese zum Beispiel in Wärmenetze einspeisen.
Um Kneipen, Restaurants und Cafés nach der Corona-Pandemie zu unterstützen, ist die Mehrwertsteuer auf servierte Speisen von 19% auf 7% gesenkt worden, befristet bis Ende dieses Jahres. CDU und CSU wollen diese Absenkung dauerhaft festschreiben und haben dazu einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht, der dort heute abschließend beraten wird. Die Regierungsfraktionen unterstützen den Antrag nicht. Michael Weidemann über das Pro und Contra der Diskussion.
Wird die ermäßigte Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder auf den alten Satz angehoben, wird das Preissteigerungen auslösen und in der Folge auch Arbeitsplatzverluste verursachen und viele Gasthäuser zur Aufgabe zwingen, sagen Branchenverbände. Die Union hat diese Befürchtungen aufgegriffen und fordert in ihrem Gesetzentwurf, beim jetzigen Steuersatz von 7% zu bleiben. Das würde zudem ein kaum begründbares Wirrwarr unterschiedlicher Besteuerungsregeln auflösen. Kioske und Tankstellen mit Essensverkauf an Stehtischen profitieren nämlich dauerhaft vom niedrigeren Steuersatz. Die Ampelparteien dagegen sehen die auslaufende Steuersenkung als Krisenmaßnahme, die mit der jüngsten Erholung der Gastronomie ihre Grundlage verloren hat.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ja, in 3 Tagen ist Berlin-Marathon. Ein Marathon der anderen Art steht in der Hauptstadt heute schon an für die Abgeordneten des Bundestages. Chris Berdrow aus dem Hauptstadtstudio.
17 Stunden und 50 Minuten. So lange soll die Plenarsitzung im Parlament heute dauern, wenn alles nach Plan läuft und niemand seine Redezeit überzieht. Voraussichtliches Sitzungsende laut Tagesordnung 2.50 Uhr in der Nacht. Beim Marathon der Läufer am Sonntag ist da schon längst der Besenwagen durch. Die Ungerechtigkeiten hören damit noch lange nicht auf. Die Asphaltmarathonis passieren alle naslang Erfrischungsstationen mit Wasser, Energydrinks, Bananen und Snacks. Anfeuerungsrufe und Applaus vom Straßenrand inklusive. Jeder feiert irgendwie jeden. Und die Marathonpolitiker? Snacks, Bananen, Energydrinks? Verbietet die Hausordnung des Bundestags im Plenarsaal zwar nicht ausdrücklich, wohl aber die parlamentarischen Gepflogenheiten. Wer gerade am Rednerpult steht, bekommt ein Glas Wasser. Ende der Durchsage. Jubel und Applaus von allen für alle dürfte sich in Grenzen halten, wenn ab 0.50 Uhr Änderungen am Straßenverkehrsgesetz und neue Mautvorschriften verhackstückt werden. Einen Vorteil haben die Marathonpolitiker allerdings gegenüber ihren sportlichen Kollegen, sie können abkürzen und sich darauf einigen, Reden schriftlich einzureichen, statt sie zu halten. Mal schauen, ob unsere Marathonabgeordneten diesen Joker ziehen. Irgendwann zu später Stunde.
Die Meinung von Chris Berdrow aus unserem Hauptstadtstudio. Der Missbrauch eines Mädchens im südpfälzischen Edenkoben ist heute Thema im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Justizminister Mertin soll im Rechtsausschuss über den Fall und den Stand der Ermittlungen berichten. Ein mehrfach vorbestrafter 61-jähriger Mann soll die 10-Jährige letzte Woche entführt und missbraucht haben. Nach der Fußball-Champions League geht es für die deutschen Clubs heute auch in der Europa League los mit der Gruppenphase. Leverkusen hat es mit BK Häcken aus Schweden zu tun. Freiburg spielt gegen Olympiakos Piräus. Und diese beiden Vereine sind alte Bekannte. Michael Bollenbacher.
Es ist eine Reise in die Vergangenheit für den Sportclub. Schon 2022 trafen die Freiburger in der Europa League auf den griechischen Erstligisten Olympiakos Piräus. Damals gab es ein souveränes 3:0 aus Freiburger Sicht, doch diesmal sind die Vorzeichen andere. Während der SC 2 Bundesligaspiele in Folge mit insgesamt 9 Gegentoren hinnehmen musste, thront Piräus in der griechischen Liga ungeschlagen auf Platz 1. Der Freiburger Doppeltorschütze von damals, Michael Gregoritsch, fehlt dem SC mit Wadenproblemen. Und dennoch ist der Glaube ans Kollektiv bei den Breisgauern da, die Lust auf das erneute Europa-League-Abenteuer spürbar.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.